wie aus Firmenkundenberatern wirkliche strategische Finanzpartner werden. Oder man könnte auch sagen, warum sitzen 40 Leute im Bus? Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf. Bank neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
Herzlich willkommen zum nächsten Impuls, unserem fünften, tatsächlich mit der Frage, wir beschäftigen uns ja schon jetzt länger mit der Frage, wie werden wir denn auf Dauer relevant und wie können wir als Banken unseren Beitrag leisten für den Nutzen von Unternehmern, für die Bank, für die Region, im Prinzip für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, in der regionale Banken, Genossenschaftsbanken und Sparkassen wieder wirklich relevant sind. Da stellt man also auch zuerst mal die Frage, was verstehen wir denn unter einem strategischen Finanzpartner? Was macht denn den Unterschied? Wenn ich das erwähne, meinen viele Berater zuerst, naja, das sind die Kunden, die alles bei uns kaufen. Nein, das ist völliger Blödsinn. Lassen wir mal mit dem Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit starten. Viele Banken sprechen von ganzheitlicher Beratung, Partnerschaft und Begleitung auf Augenhöhe, aber im Endeffekt ist der Alltag so wie immer, nur ein bisschen besser getarnt. Die Fragen heißen, welche Kampagne läuft, welche Produkte wurden verkauft, wie viele Abschlüsse fehlen uns noch, zu welchem Ziel, wie viel Neugeschäft wurde gemacht. Wir bleiben auf der Produktebene. Und dann ist ein strategischer Partner nicht ein Kunde, der möglichst viel bei uns gekauft hat. Nein, das wäre jetzt zu einfach. Ich sag's mal so, aus meiner Sicht, es gibt immer drei Arten von Kunden in jedem Cluster, in jedem Segment, in jedem Bereich, je nachdem, wie du das sehen magst. Und die sind relativ krass formuliert. Da gibt's zum einen die strategischen Partner, zum zweiten die Poolkunden und zum dritten, und die meine ich wirklich so, wie ich das sage, die Störer. Was ist ein strategischer Partner? Das ist so wie bei der Hochzeit. Yes, I will. Da müssen zwei gesagt haben, dass sie es wollen. Da reicht kein, wären sie damit einverstanden, das und können wir heute mal und darf ich mal und okay Schiene. Das ist holy bullshit. Damit ziehen wir keine Wurst vom Teller. Damit locken wir niemand hinterm Ofen vor. Das ist maximalst ein Einverständnis. Eine strategische Partnerschaft ist eine Einladung, eine bestellte Vorgehensweise. Und gemeint ist, strategischer Partner sind die, wo der Nutzen, den wir als Bank bieten wollen, das Qualitätslevel, was wir haben, matcht mit dem, was der Kunde, aber ich sage lieber Unternehmer, will und braucht und was er bestellt hat. Das sind Einladungen, die wir aktiv aussprechen und nicht ein Kreuz, was wir im CRM irgendwie setzen, zu sagen, ja, strategischer Partner, ich glaube schon, sondern es ist eine Einladung. Sie, Herr Unternehmer, wenn Sie wollen, können wir Sie ganz systematisch dauerhaft zu ihren Lebenszielen private und unternehmerische begleiten. So wie sie das auch, und jetzt kommt eine Analogie, mit ihren Kunden tun. Nicht einfach Produkte verkaufen, sondern langfristigen Mehrwert schaffen. Und wenn sie wollen, tun wir das für sie auch. Dann würden wir so mit ihrem Geld umgehen, wie sie mit von ihren Kunden. Das ist ein Punkt, der in den Trainings immer den Beratern etwas schwerfällt, mit Analogien zu arbeiten. Sprengt auch hier den Rahmen. Ich will nur sagen, es ist eine Einladung, die aktiv angenommen wird. Und kein Einverständnis, wäre es in Ordnung für Sie, dass wir Sie dann demnächst langfristig betreuen, das ist einfach Schwachsinn. Das ist keine Bestellung und die hat auch keine Relevanz. Und den Mut zu haben, zu den Mehrwerten und zu dem Nutzen zu stehen, den wir bieten können und den aktiv einzuladen und dann die Einladung annehmen zu lassen, dann erst haben wir die Chance auf eine strategische Partnerschaft. Und selbstverständlich werden dann auch die Spielregeln geklärt, die da heißen, ganz kurz, und das machen Unternehmer völlig natürlich von selber, dass sie dann da, wo sie einen relevanten Nutzen bekommen, auch kaufen. Das ist jetzt nicht, dann will ich aber, dass sie auch bei uns kaufen, habe ich auch schon tausende Male gehört. Das ist völlig übergriffig, völlig dämlich und völlig unverschämt, sondern tatsächlich können wir uns dann wie mit allen anderen Unternehmern, die die Einladung angenommen haben, auf Drach einigen, dass wenn dann Lösungen rauskommen, mit denen sie ihre Lebensziele privat und unternehmerisch besser erreichen, dass sie die Lösung dann fairerweise, weil wir waren ja in Vorleistung, dass sie dann bei uns machen. Und dann sagt jeder Unternehmer ja. Immer. Ich habe noch nie eine Ausnahme gehört. Wenn wir anständig fragen, kriegen wir anständige Antworten. So, das war mal ein kurzer Ausflug zu den strategischen Partnern. Die Poolkunden, die heißen so, weil die einfach mitschwimmen. Die sind im Pool. Die tauchen mal auf, die tauchen mal ab, die schwimmen einfach mit. Mal machen sie mehr Geschäft, mal weniger. Aber in dem Pool gibt es ganz viele verborgene strategische Partner, die wir einfach noch nicht eingeladen haben, weil die noch nicht da waren. Das sind Leute, die kriegen mehr oder weniger standardisierte Lösungen. Die strategischen Partner kriegen individuelle. Und dann gibt es die Störer. Warum sind es Störer? Das sind manchmal sehr, sehr nette, sehr angenehme Menschen. Also es ist nicht so, dass die unangenehm wären, sondern deren Arbeitsweise und deren Preis- und Qualitätsniveau entspricht nicht unserem. Wir sind entweder immer zu teuer oder ist gerade falsch oder wir müssen nochmal überlegen oder ich habe es noch anders überlegt. Ach nee, wissen Sie, können wir nochmal so rechnen. Ja nee, ich habe es jetzt mal, ja vielen Dank für Ihr Angebot, das war super. Ich habe es einfach mal mit dem Wettbewerber besprochen, der kann aber noch 3 Euro billiger. Also bei Störern packen wir alles grundsätzlich 3 bis 5 Mal an. Das ist nie billig genug, es ist nie gut genug, es passt nie und wir haben immer mega, mega viel Aufwand für klassische Mindermargen. Und das sind wir auch schon bei der wirtschaftlichen Unterteilung. Ich sage es mal so, vom Mengengeschäft ist es so, 10-20% unserer Kunden sind im Idealfall strategische Partner. 10% reichen. 20% wäre besser, aber 10% ist okay. Mit denen machen wir 95% des Ertrages. Rechnen es einfach mal nach, ist so. Mit den Poolkunden, das sind ungefähr 60-70% unserer Kunden, machen wir 50% des Ertrages. Ja, Rechenfehler? Nein. Und mit den Störern machen wir den Rest kaputt. Das sind die, die uns die Energie, die Zeit, die Nerven, die Motivation und all das kosten, wofür Berater eigentlich angetreten sind, wo sie Spaß dran hatten. Und deswegen, sorry, müssen wir uns von Störern trennen. Die können kaufen, wo auch immer sie wollen, aber nicht bei uns. Haben wir keine Zeit für. Und wenn wir sie da lassen, scusi für die harten Ansagen, aber das nützt sonst nichts. Wir sind viel zu nett. Wir haben Top-Leute eingestellt, die verdienen 5- und 6-stellig Geld. Die sollten Zeit, Energie und Nerven für strategische Kunden und für Poolkunden haben und raussortieren, wer sind denn die, die unsere Beratung und unser Engagement wirklich wertschätzen. Das sind die, die Spaß machen, das sind die, die Motivation halten, das sind die, mit denen wir Geschäft machen, mit denen, von denen wir auf Dauer leben und nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional. Das sind die, die uns wieder Spaß machen, wenn wir montags wieder zurück in die Bank kommen. Und Störer sind die, die das Geschäft kaputt machen, weil wir alles 5-mal anpassen, die die Prozesskosten ruinieren und vor allen Dingen die Motivation unserer besten Leute. Ich kann nicht alles 10-mal vorbereiten und dann am Ende dann doch woanders kaufen, weil irgendwie 3 Euro billiger. Das sind Menschen, die können gerne überall und nirgends Kunde werden. Und ich weiß noch, ein sehr mutiger Vorstand hatte mir wirklich mal den eine große Bank im Süden Deutschlands. Es war der tatsächlich volumenmäßig größte Kunde. Und die Einladung von dem Kollegen, der leider sehr früh verstorben ist, war, den müssen wir leider nach Hause schicken. ich habe gar nicht mehr genügend Berater, die ich dem geben kann, weil wenn die mit dem gesprochen haben, sind die eine Woche krank. In der klassischen Segmentierung wäre das ein Top-A-Kunde gewesen. Dreistellige Millionen Kreditumsätze. Unfassbar. Aber ein Arschloch vor dem Herrn. Es ist unglaublich, wie Menschen das schaffen können, innerhalb weniger Sekunden ihr Gegenüber so niederzumachen, dass die entweder danach krank sind oder locker 4 Wochen nicht wirklich arbeitsfähig. Der Kaffee war nicht schwarz genug, der Zucker war nicht süß genug, der Löffel lag im falschen Winkel und da haben wir noch nicht übers Geschäft gesprochen. Und dann hat der die Leute feinst filetiert. Auf eine üble Art und Weise. Und wir hatten den netten Auftrag des Vorstands, den ohne jeden Widerstand an andere Banken zu empfehlen. Und dann haben wir ihm erzählt, dass hier im Großraum locker 130 bis 150 andere Banken sich die Finger nach solch tollen Kunden lecken würden. Und als er da mit seinem, wirklich alle Klischees dieser Welt, als er da mit seinem beigen Bentley Cabriolet mit roten Ledersitzen vom Hof fuhr und wir so aus dem Fenster geguckt haben und der Berater beide Mittelfinger hochriss und sagte, endlich. Genau. Da hat der Vorstand seine Leute geschützt. Das hat richtig viel Geld gekostet. Nein, hat es nicht. Es hat richtig viel Umsatz gekostet. Ja, hat es. Aber die Ertragsposition hat es deutlich verbessert und die Motivationslage der Leute gerettet. Das war eine echte Heldenleistung des, wie gesagt, leider schon viel zu früh verstorbenen Vorstands. Und deswegen müssen wir unsere Leute vor Störern schützen. Und es geht nicht ums Geschäft, sondern um die Lebenszeit unserer Leute. Deswegen strategische Partner, 10-20% unseres Portfolios, 60-70% machen die Poolkunden aus und etwa hoffentlich demnächst 0, aber aktuell wahrscheinlich eher noch 20%, vielleicht auch nur 10% sind es Störer. Und es ist wirklich egal, ob das nach der ABC-Kunden, nach irgendwelchen Branchensegmentierungen, nach Clustern 1 bis 4, es ist egal, wie viel Umsatz, wie viel Kreditvolumen, wie viel Ertrag oder Unternehmensgröße, es ist völlig egal, in allen Segmenten gibt es strategische Kunden, Poolkunden und Störer. Und wenn wir anfangen, unsere Bank so zu sehen, wird es einfach. Dann haben wir nämlich eine relativ einfache, ihr wisst, ich mag das Wort Vertrieb nicht, aber eine relativ einfache Struktur in der Marktarbeit. Jeder Berater, jede Beraterin verbringt bitte ab sofort 10% ihrer Zeit, nicht Netto-Marktzeit, sondern ihrer Arbeitszeit mit strategischen Kunden. 10% sind 4 Stunden die Woche, ein halber Tag. Und jeder hat 40 strategische Kunden, 40. Das ist wie ein Bus. Und die Frage von dir als Führungskraft, als Vorstand, als Berater ist, wer sitzt auf welchem Platz? 40 Plätze. Warum 40? Weniger lohnt nicht und mehr schafft man nicht. Das ist wie ein Reisebus. Wer darf einsteigen? Wer nimmt die Einladung an, zu den Lebenszielen begleitet zu werden? Einladung wie eben. In einer Bank haben wir exemplarisch kleine Busse auf den Schreibtischen stehen und die Führungskräfte fragen, wer sitzt auf welchem Platz. Du kannst das auch irgendwie mit Post-its an die Wand kleben oder irgendwie in der Software vermerken. Mach einfach einen Zettel. Wer ist das? Max Mustermann. Warum ist der strategischer Kunde? Kennen wir das Zielbild? Kennen wir die Erfolgsfaktoren? Kennen wir die privaten Ziele, die unternehmerischen Ziele? Was wissen wir von den nächsten 3 bis 5 bis 10 Jahren über ihn, seine Nachfolgepläne, seine Familie, sein Vermögen, seine Risikoneigungen und so weiter? Das sind relevante Fragen. In welchem Segment er ist, who cares? 40. 10% der Arbeitszeit, 4 Stunden. Warum auch noch 40? Weil wir 40 Wochen haben, wenn ich die Urlaube und Krankheitstage abziehe. Dann ist es ein Gespräch mit einem strategischen Partner pro Woche. Könnten wir schaffen. Ist realistisch. Ist auch controllable. Also, wer sitzt im Bus? Und warum der auf dem Platz? Hat er die Einladung angenommen? Und wenn ja, wie heißt sein Zielbild? geschäftlich und privat? Und was ist der aktuelle Stand seiner Erfolgsfaktoren? Was sind Erfolgsfaktoren? Das ist auch relativ einfach. In der genossenschaftlichen Welt haben wir vor Jahren mal das Thema VR-Finanzplan eingeführt. Später heißt es genossenschaftliche Beratung. Es gibt immer noch das Finanzhaus mit den sogenannten Bedarfsfeldern. Im S-Finanzkonzept ist es das Gleiche, da heißen die auch Bedarfsfelder. Das ist eine Vertriebsbegrifflichkeit. Es gibt keinen Bedarf nach betrieblicher Altersvorsorge. Das ist was, weil wir das verkaufen wollen. Aber natürlich haben Unternehmer Erfolgsfaktoren, nämlich mit den besten Leuten Erfolge zu performen. Das ist ein echter Erfolgsfaktor. Also, wenn ich jetzt über Erfolgsfaktoren rede, meine ich das, was ihr unter Bedarfsfeldern versteht. Und klassischerweise werden die so durchgefräst, so nach dem Motto, ja, wir haben darüber gesprochen, aber der Kunde hatte keinen Bedarf. Dann haben wir da bei betrieblicher Altersvorsorge haben wir dann Haken gemacht und irgendwie im CRM keinen Bedarf hingeschrieben. Aber die Frage wäre ja eine andere. Erreichen Sie mit den Leuten, die Sie jetzt haben, Ihr Ziel? Nehmen wir an, er hätte gesagt, ich will in 10 Jahren verdoppeln. Und da kann man doch als Berater Delta gucken, der will in 10 Jahren verdoppeln, der hat jetzt 10 Leute, der braucht also 20. Ist ja eine relativ simple Rechnung. Also könnte ich bei diesem Bedarfsfeld, lieber Erfolgsfaktor Mitarbeitende, könnte ich doch sagen, erreichen Sie mit dem, was jetzt da ist, mit den 10 Leuten Ihre Verdopplung. Da würde ich sagen, nee. Und dahinter machen wir dann eine Ampelschaltung, grün, gelb oder rot oder von 0 bis 10 Punkten oder irgendeine Skalierung, die klar macht, es gibt noch was zu tun. Und wenn wir das durchziehen bei den Beratungsthemen, die wir haben, Vermögen und Eigenkapital, Liquidität und Zahlungsverkehr, strategisches Konzept und so weiter, was wir da alles so haben, die habe ich ja ein wenig in meinen Beratungsunterlagen umgenannt. Das sprengt aber hier den Rahmen. Aber die Frage ist immer nicht, haben wir drüber gesprochen, sondern die einzig relevante Frage ist, erreicht er mit dem, was jetzt da ist, die dauerhaft angestrebten Ziele? Grün, ja, gelb, ich weiß nicht, rot, nein. Und wenn am Ende 5, 6, 7, 8 Ampeln grün, gelb oder rot geschaltet sind, dann wissen wir doch exakt, was der nächste Schritt ist. Risiko und Absicherung, rot. Warum? Immer. Weil wir die Kohle drin haben und keine Idee haben, was er bei seinem wunderbaren, ja, ich habe einen guten Bekannten, der hat meine ganzen Versicherungen. Weil wir das Risiko in den Büchern haben und der andere damit Geld verdient. Das Geld verdienen wäre mal egal, aber wir wissen doch gar nicht, welches Risiko wir faktisch in den Büchern haben. Und deswegen ist es immer rot. Es kann auch gar keine andere Farbe haben, solange wir die nicht gesehen haben. Wenn einer unserer Spezialisten drüber geguckt hat und er sagt, es ist in Ordnung, alle Risiken, die wir sehen, hat der auch tatsächlich abgesichert, dann ist es maximal gelb. Erst dann, wenn es bei uns im Haus abgesichert ist, ist es grün, weil wir dann wissen, dass wir die gleiche Interessenslage haben. Bei der Generali braucht keiner von uns anrufen. Bei der Fels in der Brandung auch nicht. Das interessiert ihn nicht. Aber wenn jetzt die Sparkasse bei der SV-Versicherung anrufen und sagt, du, wir haben da ein Problem und wir sind dabei, 5 Millionen auszubuchen, dann wird es wundersamerweise Lösungen geben, die wir vorher nicht hatten. Wenn die Genossenschaftsbank bei der R&V anruft und sagt, du, wir haben es versichert, da ist uns aber gerade angebrannt, da gibt es einen ganzen Podcast zu, warum unbedingt da versichert werden muss, wo wir finanziert haben. Und da sind wir auch schon bei der Konditionsgestaltung. Wenn es individuelle Lösungen gibt für strategische Partner, dann werden wir die einzeln kalkulieren und es ist wie ein Maßanzug. Das hat seinen Preis. Und wenn die relevant ist für die Lösungen des Unternehmers, wird er die auch bezahlen. Das braucht ein bisschen länger und wird auch gut bezahlt. Es gibt, wenn wir individuelle Lösungen basteln, bauen, gestalten, kreieren, in aller Regel nie Nachfragen zum Preis. Wenn wir mit Poolkunden reden, gibt es Standardlösungen. standardisierte, minimal ideale und Optimallösungen, die die wählen können oder auch nicht. Die haben wir einmal ähnlich wie eine Hausmeinung festgelegt. Was machen wir bei der Maschinenbau, Maschinenleasing? Was machen wir beim Autokauf, Autoleasing? Was machen wir bei der Gewerbehalle? Was sind so die Dinge, die wir minimal, ideal und optimal abgesichert, finanziert, gestaltet, begleitet haben wollen? Da machen wir uns einmal grundsätzlich richtig Gedanken und dann haben wir die Lösungen zu 90% schon fertig. Und das ist ähnlich wie, du bestellst einen Golf in irgendeiner Ausstattungsklasse und am Ende wählst du noch die Farbe. Aber die Ausstattungsklasse haben wir dann vorher mal festgelegt. Und bei den Störern, wenn wir sie denn behalten, ich glaube ja, dass es immer extrem wichtig ist, das auch über Preise zu gestalten. Die kriegen unangepasst, dürfen noch keine Farbe wählen. Da gibt es den Golf in der Ausstattungsklasse. Und der ist teurer wie der bei den Poolkunden, weil die ja auch einen viel höheren Aufwand produzieren. Ich würde immer mindestens mit 1-3% Zinsaufschlag arbeiten. Und bei Zinsaufschlägen, wenn wir schon dabei sind, bevor wir es vergessen und wieder über Versicherungen reden, auch wenn das vielleicht die Folge etwas sprengt, aber jetzt habe ich mich gerade in Rage geredet. Also es ist auch so, jeder Deutsche hat ja mindestens 3 gute Bekannte, die Versicherungen machen. Die stehen aber alle nicht im Risiko, die verlieren maximal einen Beitragszahler. Die Bank verliert möglicherweise ihren ganzen Einsatz, weil sie in der Regel ja die Vorhaben finanziert hat. Es nennt sich ja vornehmerweise risikoadjustierte Bepreisung. Also wenn wir nicht wissen, was der Kollege gemacht hat, da gibt es mindestens 0,5-1% Aufschlag. Also wenn wir sagen, die richtige, es ist einfach nur eine Zahl, der richtige Zinssatz wäre 5% und er will unbedingt bei seinem Kumpel finanzieren, dann ist in der Minimallösung, hier ist die Finanzierung, du machst bei deinem Kumpel die Absicherung, dann ist der Zinssatz 6, 6,5, 7. Ideallösung, das Risiko ist bei uns, wir haben die gleiche Interessenslage im Krisenfall, wir kriegen die Millionen zurück, weil wir die gleiche Interessenslage haben. Wir sind der einzige Mensch auf dieser Welt, der auch Angst hat, diese Million zu verlieren. Die Versicherung hat sie nicht. Die verliert ein bisschen Beitrag. Und wir sind der Einzige, der dann auch unseren Einfluss bei der Versicherung geltend machen könnte, wenn es denn so im Bereich von Kulanz was zu tun gibt. Die Überlebenschancen, und da gibt es ja mehrere Studien für, auch eine zum Beispiel aus der Schweiz, Genokunden leben länger, 5-10% höhere Überlebenschance, wenn ich da versichere, wo ich finanziert habe. 5-10%, ich nehme immer gerne das Beispiel vom Airbag. Ich frage die Leute immer, welches Auto sie fahren. Und wenn die mir sagen, sie fahren, keine Ahnung, irgendeinen Mercedes, wie lang ist der? 5 Meter, dann sind 10% eben 50 Zentimeter. Und da sage ich genau, super gut, wie schnell fährt der? 260, okay, prima. Im Schadensfall, Crash, ist der Motorblock erst bei den Fahrersitzen, erst bei den Knien oder schon hinter Fahrersitz die 50 Zentimeter. Das ist das, was sie entscheiden, ob sie bei uns oder woanders absichern. Mehr ist es nicht. Und wenn sie überlegen, ich nehme die Sicherheitsgurte raus, die macht der eine, ich nehme den Airbag raus, den macht der andere, ich nehme die Knautschzone raus, das macht der dritte und der vierte und der fünfte und dann soll aber die Kiste sicher fahren, das sind die 50 Zentimeter. Es kostet das gleiche Geld. Das sind die 50 Zentimeter, die ihr Leben entscheiden. Ist der Motorblock erst bei den Knien oder schon hinterm Fahrersitz? Deshalb ist jetzt immer noch jeder verstanden. Es sind so Bilder, die einfach funktionieren, wenn wir sie nutzen. So, jetzt nochmal Ausflug zum Thema Pricing. Aber damit wird auch klar, dass wir, wenn wir zu strategischen Partnern werden wollen, wir sehr viel Klarheit in der Führung darüber brauchen, mit wem verbringt wer wie viel Zeit. Also lass uns mal gucken. Wenn wir sagen, mal angenommen, meine Story mit den strategischen Partnern stimmt, aus Unternehmersicht stimmt die. Ich kenne nur Unternehmer, die sofort jeder Bank die Füße küssen würden, wenn wir diese Vorgehensweise hätten. Der Berater lädt den Unternehmer ein, idealerweise mit einer Analogie aus dessen Leben. Nehmen wir an, es wäre ein Spediteur und da könnte man da sagen, Sie, das ist ja wie bei Ihnen, Sie haben wahrscheinlich ein relativ klares Zielbild darüber, wo die Fracht in den nächsten 24 Stunden ankommen soll. Und dann haben sie jede Menge Erfolgsfaktoren, die sie beachten müssen, Fahrereinsatz, Lenkzeiten und, und. Sie sind ja deswegen Logistikspezialist, weil sie das eben besser können als alle anderen. Und vom Auftrag bis zum Übernehmen der Fracht bis haben sie wahrscheinlich 27 Checks, ob die Fracht auf dem richtigen Weg ist. Dann ticken die alle. Und dann sagen wir, und wenn sie wollen, würden wir mit ihren Finanzen so ähnlich umgehen, wie sie mit der Fracht ihrer Kunden. Wir haben ein klares Zielbild, wann wollen sie wo, wie angekommen sein. Da gibt es andere Erfolgsfaktoren. Ähnlich wie ihr ist mein Job, die dann insofern Finanzlogistik mit ihnen zu klären. Und natürlich gucken wir regelmäßig systematisch auf die Erfolgsfaktoren, kommen wir denn an. Also wenn sie wollen, Einladung, dann. Und wenn man das so formuliert, aus dessen Welt, gibt es immer ein Ja. Ich habe noch keins gehört in Tausenden von Gesprächen. Man muss es halt nur als Führungskraft einfordern, vormachen können, verstanden haben und dann ist es gut. Und dann klären wir die Spielregeln, hat man eben schon. Und am Ende des Gesprächs, wo wir über genau diese Ziele gesprochen haben, checken wir natürlich auch die Erfolgsfaktoren. Und jetzt würden wir als Führungskraft natürlich fragen, wer sitzt denn da, wer sind denn die 40 Plätze in dem Bus? Was hat er für ein Zielbild? Was ist ihm wichtig? Was ist der eigentliche Antrieb? Was sind die Erfolgsfaktoren, wo wir gerade stehen? Was ist gelb? Was ist rot? Was ist grün? Was sind die Ansatzpunkte? Welche Lösungen können wir mehrwertig bieten, um am Ende auch vernünftiges Geld damit zu verdienen? Welchen Mehrwert können wir stiften, dass die Leute unsere Bank als relevant sehen und sagen, ja, mit denen super gut, die empfehle ich auch weiter. Das ist ein völlig anderer Drive, als zu gucken, was haben wir denn irgendwie dem für Produkte verkauft. Das ist dann doof. Die Führungsaufgaben dahinter, die sind eigentlich simpel, aber das, was uns davon abhält, ist halt eine alte Vertriebsdenke. Und damit wird es immer schwierig. Aber eigentlich hast du ja verstanden, dass es relativ einfach ist, dahin zu kommen. Und natürlich, wenn wir mit Mitarbeitern über Störer reden, nehmen wir an, ihr würdet es tatsächlich einführen. Dann ist nicht ein Störer ein Mensch, der was woanders gekauft hat oder ein Störer jemand, der mal einen Preis vergleicht, das kann der ja machen. Aber ein Störer ist zum Beispiel jemand, der seine Spielregeln nicht einhält. Wir haben vereinbart, strategische Partnerschaft, dass jemand die Lösungen, die wir präsentieren, wenn er sie denn umsetzt, bei uns umsetzt. Ein paar Wochen später kommt er und sagt, ja, ich habe Ihre Lösungen genommen, die sind gut und ich habe die mal mit meinem Sparkassenberater, mit meinem, keine Ahnung, egal was, diskutiert. Mit dem vom Wettbewerb, jetzt hat die aus Keno Welt gedacht oder andersrum, das, was wir erarbeitet haben, liegt plötzlich beim Wettbewerber auf dem Tisch. Und er sagt, ja, kann ich auch. Mache ich ein bisschen billiger, habe ich einen Auftrag für keine Arbeit. Das ist ein Störer. Der wird sofort aussortiert. No mercy, keine zweite Chance. Ernsthaft. Habe ich in einem Autoteilladen schon gemacht. Leute, die nicht bereit waren, nachts irgendeine Gelenkwellen bauen und zwei Wochen später kommt dann der Vertreter dahin und der beschwert sich dann darüber, dass da 250 Euro Nachtzuschlag drauf war. Der braucht nicht mehr anrufen. Fertig. Durch. Maximal innerhalb der Öffnungszeiten. Einmal, kein zweites Mal, kein drittes Mal. Eine Chance. Durch. Es ist nicht so, dass das aus Versehen falsch gelaufen ist. Das ist ja die Haltungsfrage dahinter. Und genau dafür, ich persönlich würde niemals weiter meine Mitarbeiter bei solchen Kunden ins Feuer schicken. Never ever again. Und deswegen ist es wichtig, dass Führungskräfte hier eine klare Haltung haben. Wenn wir definiert haben, wer ein Störer ist und ein Mitarbeiter kommt auf die Idee zu sagen, der muss leider gehen, dann geht der. Mit oder ohne Begründung, das wäre mir gleich. Wahrscheinlich wird das ohnehin begründen. Und dann ist es gut. Wenn es an der Haltung des Unternehmers liegt. Nicht an einem Detail, weil er ein Produkt nicht gekauft hat oder weil vielleicht wir doch mal den Zins nachverhandeln mussten. Das kam ja alles vor, das ist ja völlig legitim. Die Grundhaltung geht er wertschätzend mit unseren Leuten um. Kurze Anekdote aus einem anderen Bereich. Einer meiner Kunden ist Steuerberater, hat 40 Leute. Ganz viele Apotheker in seinen Mandaten. Und er hat sich so nach und nach rausgezogen, weil er sich mehr mit dem Thema Steuergestaltung und Mentoring beschäftigen wollte. Es gab ein bisschen Strubbel bei dem einen oder anderen Kunden, der jetzt plötzlich nicht mehr so ganz persönlich von dem betreut wurde. Aber irgendwann rief er an und sagte, du, wir müssen irgendwas tun, weil das sind einige Kunden, die meine Leute anmotzen, und ich habe schon die ersten Kündigungen, weil die keine Lust haben, sich von Leuten anmotzen zu lassen. Dann haben wir ein paar nette Videos an die Leute verschickt und erklärt, warum sich da was ändert. Das hat schon viel verbessert, aber es blieben einige Motzer übrig. Und dann habe ich gesagt, du mach eine Tabelle, schreib bei jedem Kunden, lässt alle Kunden ausdrucken und machst zwei Spalten dahinter. In die erste Spalte schreibst du Wertschätzung, Schulnote von 1 bis 6. Und in die zweite Spalte schreibst du Wertschöpfung, Schulnote von 1 bis 6 und rufst sie wieder an. Eine Woche später rief er wieder an und sagte, ich habe es verstanden. Es kommt nicht vor, dass ein wertschätzender Kunde eine schlechte Wertschöpfung hat. Es kommt auch nie vor, dass ein Kunde mit geringer Wertschätzung eine hohe Wertschöpfung hat. Es ist immer die gleiche Zahl. Immer. Mit wenigen Ausnahmen. Und dann habe ich ihm gesagt, weil er so wirklich ein super Steuerberater ist, schmeiß alles unter 3 raus. Da hat er gemeint, ich würde ihn ruinieren. Sag ich, nee, tu's. Eine 4 ist maximal ausreichend, eine 3 ist befriedigend. Das ist nicht die Performance, die du deinen Leuten versprichst. Sehr gut und sehr gut geht, aber nicht mehr befriedigend. Du hast so viele Leute auf der Warteliste, die, Originalzitat, ihm die Füße küssen, wenn er Zeit für sie hat. Und genau das haben wir gemacht. Das haben wir geändert. Und plötzlich läuft der Laden unfassbar gut. Und genau die Traute, von der können wir als Banken auch was lernen. Wenn wir unseren Wert kennen, und der ist, wenn wir das tun, was wir eben gesagt haben, unfassbar hoch. Wo bekommt denn ein Unternehmer mit Blick auf die Zukunft eine Einschätzung von ihm und dem Firmenkundenberater gemeinsam? Erreichen wir mit dem, was jetzt da ist, die Zukunft? Grün, gelb oder rot? Das ist simpel. Und wenn wir das fortschreiben, alle Vierteljahr, alle halbe Jahr, einmal im Jahr, kommt auf die Betreuungsdichte an, dann gibt es dem Unternehmer viele Impulse. Viel, viel mehr, als er von seinem Steuerberater höchstwahrscheinlich jemals kriegen wird und viel, viel mehr, als er sich alleine Zeit nehmen würde. Und wir berechnen für diese Dienstleistung nichts. Wenn wir da keinen Produktverkauf draus machen und jetzt eine Cross-Selling-Orgie feiern, sondern das wirklich wertschätzend zur Kenntnis nehmen und dann die Spezialisten hinschicken, die wirklich den Beitrag leisten können, dann ist es unfassbar wertvoll für beide Seiten. Der Unternehmer kriegt Klarheit über sein Zielbild. Der kriegt Punkte, wo ist denn, wenn wir es ernst meinen, aus gemeinsamer Bank- und Unternehmersicht, wie kann man jetzt bessere Entscheidungen treffen? Wie erkennen wir frühzeitig Handlungsbedarf? Wie kriege ich denn Zugang zu Experten, Wissen und einem Netzwerk? Wenn ich jetzt weiß, was der Unternehmer vorhat, wir hatten ja über Vernetzungen auch in den letzten Folgen gesprochen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kooperation habe wie mit meinem Unternehmernetzwerk der 100-Plus-Community und ich kann einzelne Leute mit anderen vernetzen, ich kann Tipps geben, ich kann Vertriebs-, Einkaufs-, Führungs-, wie auch immer, Vernetzungen herstellen, dann hat das, weil wir ja jetzt über Erfolgsfaktoren und im Detail auch gesprochen haben, dann können wir zum Partner werden, der relevant ist und Entwicklungen langfristig begleitet. Klammer auf, Klammer zu, Füße küssen wäre das angemessene Thema an der Stelle, weil Leute das extrem wertschätzend finden. Der Nutzen für uns als Bank, wir werden endlich relevant. Leute merken, es lohnt sich, dahin zu gehen. Die wollen wir nicht extra was zusätzlich verkaufen, sondern die kümmern sich wirklich systematisch um das Erreichen der Zukunft. Und wenn die Kreuzchen so nach und nach vom Roten in den Gelben, von dem Gelben in den grünen Bereich wandern, dann haben die auch noch ein gutes Gefühl, da wird auch noch Dopamin ausgeschüttet. Dann sind wir fair, dann erleben die Leute ihre eigene Bank. Ich meine, in der Regel bei den Genossenschaftsbanken, die meisten sind ja Mitinhaber der Bank, denen gehört halt eben ein Zehntausendstel, ein Hunderttausendstel, ein Fünftausendstel der Bank. Aber wir behandeln den wie einen Kunden und nicht wie einen Mitinhaber. Und genossenschaftlich gesehen ist es ja klar, Förderauftrag besitzt man ja mit 5.000 oder 10.000, 100.000 regionalen anderen Menschen eine eigene Bank, damit die einem Zugang zu dem Finanzwissen schaffen und zu Geldmitteln, an die wir alleine nicht gekommen wären. Und dasselbe gilt indirekt als Bürger oder Steuerzahler für den kommunalen, den öffentlichen Auftrag der Sparkasse. Da sind wir zwar nicht formal Mitinhaber, aber Stakeholder im wahrsten Sinne des Wortes sind wir ja auf jeden Fall auch. Vor allen Dingen, wenn ich andersrum den öffentlichen Auftrag mal so übersetze. Wir erkennen Risiken früher, weil wir bei gelben und roten Ampeln einfach wie im normalen Straßenverkehr besser auf die Bremse geben. Die Abschlüsse, die bei uns macht, die sind sinnvoller und in der Regel ertragsstärker und margenstärker. Wir haben weniger Ressourcenverschwendung, weil unsere Leute sich mit den relevanten Unternehmern in der Region beschäftigen und nicht permanent von Störern demotiviert und von der Zeit beklaut werden. Und wenn wir mal bei der Mitarbeitersituation bleiben und ich mir als Top-Führungskraft oder als Top-Berater überlegen würde, in welcher Bank arbeite ich denn? In einer, wo ich wirklich Unternehmer beraten darf in Richtung deren Ziele, habe ein Expertennetzwerk an der Hand, wo ich wirklich wirksam werden kann und mir geht, sorry, aber keiner alle zwei Minuten mit irgendwelchen Vertriebszahlen auf den Keks. Ja, die Frage stellt sich nicht mehr so lange. Dann arbeite ich natürlich bei dem. Es sei denn, wer irgendwie Vertriebsmasochist und will unbedingt jede Woche dreimal gequält werden mit Vertriebszahlen, dann bleiben wir bei der Bank, die irgendwie im Vertriebsmanier agiert. Und jetzt gucken wir mal auf die Region und überlegen, was passiert denn, wenn wir Unternehmer, die wollen und die Einladung angenommen haben, systematisch zu ihren Zielen begleiten, systematisch mit Geld versorgen, systematisch die Risiken reduzieren, systematisch dafür sorgen, dass auch die attraktivere Arbeitgeber werden. Also ich behaupte mal einfach aus dem Stegreif, das ist gut für die Region. Wenn wir frühzeitig, auch wenn das immer ein schwieriges Thema wird, über eine gelingende Nachfolge reden und auch früh genug schon Veranstaltungen dazu haben, jetzt nicht Fachaufklärung, sondern Unternehmer zu Unternehmer, da könnte auch die 100 plus Community wieder einen Beitrag leisten. Da haben wir ja viele Leute, die das so oder so rum erlebt haben. Es ist gut für die Arbeitsplätze, es ist gut für die Investitionen in der Region. Und es ist gut, wenn wir ertragsstarke, zukunftsfähige Regionalbanken haben, die stabile Entscheidungen treffen können. Eine Bank, die selber magersüchtig ist, kann ja nicht wirklich starke Kredite geben. Die kann ja nicht wirklich in Risiken gehen. Die muss ja Geld verdienen. Von daher brauchen wir immer 3 bis 5 Speckgürtel. Und nur eine Bank, die richtig Geld verdient, ist auf Dauer auch krisenfest. Und deswegen so mal die Frage an dich als Berater, als Führungskraft, als Vorstand, als Bereichsleiter. Nehmen wir die Story von dem Bus wieder auf. Mit wem verbringen unsere Leute ihre Zeit? Wer sitzt denn heute in dem Reisebus? Wer sind die 40 Plätze, die idealerweise besetzt gehören, wenn wir mal die Unternehmer der Region durchscannen, die wir gerne hätten? Wie viel davon haben die Einladung bekommen, bei uns einen Platz in diesem Reisebus zu kriegen? Wer fährt denn gut und verlässig dauerhaft den Pool mit? Oder wer blockiert den Gang, weil jedes Gepäckstück dreimal angepackt werden muss, weil dreimal der Platz umgesiedelt werden muss, weil die Abfahrt sich immer wieder verzögert, weil irgendeiner wieder zu spät kommt, weil einfach Plätze leer bleiben, weil, ach nee, ist mir doch was dazwischen gekommen, habe ich dann doch leider keine Zeit gehabt. Willst du echt Zeit und Geld und Nerven mit so Leuten verbringen? Bei wem müssten wir mal vielleicht die Einladung erneuern oder die Spielregeln mal aufsetzen? Ja. Also ich glaube, dass die Zukunft des Firmenkundengeschäfts sich nicht daran entscheidet, wie viele Produkte wir an welche Kunden verkauft haben, sondern die entscheidet sich genau daran, wie relevant wir mit unseren Dienstleistungen für unsere regionalen Kunden sind. Und Firmenkundenberater werden dann zu strategischen Finanzpartnern, sobald Berater und vor allen Dingen die Führungsebene gemeinsam entschieden haben, dass sie das wollen und wen sie begleiten wollen, welches Ziel sie mit welcher Wertewelt gemeinsam ansteuern und wen wir auf die 40 Plätze pro Berater einladen wollen. Also, harte Folge, möglicherweise, krass zum drüber nachdenken, und wenn ich an manchen Stellen zu provokativ war, nimm es einfach mal immer liebevoll, wohlwollend, konstruktiv. Ich finde, dass wir gerade, weil wir mit der regionalen Bankenstruktur kleiner Banken, wir tun ja den ganz Großen immer mal wieder weh. Und deswegen gibt es ja ganz viele Bestrebungen, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass so es den kleinen Banken, und wir reden auch bei kleinen Banken schon in unserer Größenordnung über große Geschosse mit vielen Milliarden Bilanzsumme, aber gegenüber den ganz Großen wie Deutsche Bank oder den europaweit agierenden oder weltweit agierenden sind wir ja Peanuts. Aber gerade so die Kultur der regionalen Bank wäre ja extrem schade, wenn wir die verlieren würden, nur weil wir jetzt meinen, wir müssten an Vertriebsallüren der letzten 50 Jahre festhalten und nicht die Banken auf ein, ich sag mal, urenkeltaugliches, menschengerechtes Beratungssystem im Sinne des Förderauftrags oder des öffentlichen Auftrags neu ausrichten. Was denn, wenn nicht das, würde denn heißen, systematisch Unternehmer zu ihren idealen Zielbildern zu begleiten?
Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
Wegebedarf Bank neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Shownotes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.